alles rund um das Thema Sexualität, Liebe, Beziehungen, LGBTQ und Coaching. In diesem Podcast geht es allgemein um Sexualität in allen Facetten, Probleme in Beziehungen, Diversität, Beziehungsmodelle und wie man mit mentalen Blockaden umgehen kann. Silva Schwabe ist Sexual Coach aus Ingolstadt. Sie hat sich spezialisiert auf das Lösen von mentalen Blockaden, mittels Coaching mit Hypnose und anderen Coaching-Tools. Bekannt aus RTL, der Bild-Zeitung, dem Stern, Playboy, Inside oder auch Radio Gong 96.3. Spannende Interviews mit Menschen wie du und ich. Erfrischend anders.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Orgasmusflüsterin. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, wie ich meinen Interviewgast vorstellen kann. Bist du ein Dominus, ein Dominatrix oder ein Dom? Oder ganz was anderes?
Also zur Weihnachtszeit würde ich mich gerne als Dominostein betrachten. Ich bin ein Dom. Dominatrix ist eigentlich das richtige Wort, richtig, ja.
Das klingt hervorragend. Du bist Mr. Blackwings, richtig?
Richtig.
Habe ich richtig ausgesprochen. Sehr gut, ich kriege keine Schläge. Und jetzt machen wir gleich mal die Schublade auf, Mr. Blackwings. Was sagt man über einen Dominatrix? Was sind so die typischen Vorurteile, die die Menschen da draußen haben?
Naja, also ich sag mal, wer sich mit diesem Thema schon mal beschäftigt hat oder auch das Thema Domina zum Beispiel, da tun sich ja bei uns allen irgendwie so die Schubladen im Kopf auf und irgendwie wird dann im Klischee gewühlt. Und ja, also ich sag mal so, Menschen, die dominant sind oder halt im Prinzip auch wie ich jetzt auch ein professioneller Dom sind, die werden sehr, sehr schnell natürlich in diese 50 Shades of Grey Schublade gesteckt. Das heißt also irgendwie so, ja, okay, ich kenne Bücher und dies und das. Ach, du schlägst also gerne Frauen. Ja, super. Dann genau so wird man halt so ein bisschen auch betrachtet. Also es wird so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht belächelt, aber es ist schon etwas anderes. Als Domina stehst du dann irgendwie schon so ein bisschen herber da. Ne? Als Dom bist du, weil es so ungewöhnlich ist, weil die Leute das kaum kennen, dass es auch männliche Vertreter dieser Zunft gibt, steht man da so ein bisschen erstmal auf wackeligen Beinen, weil man natürlich erstmal seinen Standpunkt festigen muss, dass es halt nicht nur um Schlagen geht, dass es halt auch viel um Wunsch erfüllen geht. Und ja, da sind die Klischees einfach so viele, so groß und so breit, dass, ja, wäre schwer, das alles jetzt aufzuzählen. Aber das ist eins davon.
Sehr gut, ja, das kenne ich. Mit Klischees kenne ich mich aus, gerade in meinem Beruf. Und ich habe Mr. Blackwings auf TikTok entdeckt und auch auf Instagram. Und ich muss sagen, ich fand es so faszinierend, dass er auf sehr niveauvolle Art und Weise das rüberbringt und mit Klischees aufräumt. Und deswegen habe ich ihn heute für euch in diesem Podcast. Und dieses Video könnt ihr auch sehen, denn er sieht richtig schick aus. Er macht was her. Ja.
Vielen Dank.
Ja, sehr, sehr gerne. Aber Mr. Blackwings, wie sind Sie denn, soll ich Sie sagen oder du? Wie bist du dazu gekommen?
Sag ruhig du. Also Okay. Generell natürlich klar in so einem richtigen BDSM-Kontext, in einer sogenannten DS-Dynamik, also Dom-Sub, der Dom und die Submissive, also die unterwürfige Person. Da ist Siezen eigentlich generell fast schon drin und viele, die das halt irgendwie leben, die wissen auch ganz genau, dass das so zum guten Ton gehört. Aber ich glaube, wir beide, wir können auch beim Du bleiben.
Okay, gut. Da käme ich mir auch ein bisschen komisch vor, glaube ich, weil ich duze ja auch meine Klienten.
Wir sind aber auch fast um fünf Ecken. Also von da an ist das Du völlig in Ordnung für mich.
Was sind wir?
Wir sind ja fast Kollegen. Also das Du ist für mich völlig in Ordnung, weil es ist gar nicht so weit weg, das, was du machst und was ich mache. Das ist im Kern, geht es darum, dass wir Menschen helfen. Menschen helfen, ihre eigenen Bedürfnisse zu leben. Menschen helfen, ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und kennenzulernen. Und ja, ihnen auch irgendwie so ein bisschen auf die Sprünge helfen, auch im sexuellen Sinne.
Genau, aber nicht, dass ihr denkt, ich bin jetzt eine Domina noch nebenbei.
Nein, das bin ich nicht.
Nein, bin ich nicht. Auch wenn ich mich mit diesen Themen gut auskenne, aber das muss man ja auch als Sexualcoach. Und du hast gerade gesagt, es geht um Bedürfniserfüllung. Warum wünscht sich denn eigentlich die Frauen so diese devote Rolle?
Also ich sag mal so, es ist tatsächlich so, dass viele Frauen, die im Alltag so ihre taffe, harte Frau stehen müssen, die wirklich emanzipiert sein muss, die Verantwortung übernimmt in vielen Bereichen, vielleicht sogar so Personalverantwortung, die sich einfach überall durchkämpfen muss, die muss manchmal auch das Sagen haben und muss teilweise draußen wirklich gegen in dieser Männerwelt dann irgendwie auch bestehen können. Auch viele Feministinnen zum Beispiel, die eigentlich, wenn man sich das sonst so erstmal oberflächlich betrachtet, dann vielleicht gar nichts mit diesem Thema großartig zu tun haben, weil es so frauenfeindlich rüberkommt, ist es eigentlich gar nicht. Und selbst die buchen sich teilweise jemanden wie mich und suchen Kontakt zu mir. Warum? Weil sie vielleicht manchmal, entweder wenn sie Single sind, niemanden haben, der das mit ihnen auslebt, der diese Bedürfnisse stillen kann oder sie mit in diese Welt nimmt. Oder wenn sie eine Partnerschaft haben und in einer Beziehung leben, dann kommt es auch schon manchmal vor, dass der Partner das irgendwie auch gar nicht erfüllt. Ne? Und dass der Partner auch irgendwie gar nicht, vielleicht auch gar nicht der richtige Typ Mann dafür ist. Mhm. Viele von uns machen manchmal oder haben ganz viele Jahre, auch in den letzten Jahrzehnten, haben viele von uns den Fehler gemacht, sich gar nicht mit dem Thema Bedürfnisse auseinanderzusetzen. Das heißt, was brauche ich, um mich nicht glücklich zu fühlen, weil glücklich sein ist ein Moment. Ich rede von Zufriedenheit, von Erfülltsein. Und das ist langanhaltend und langfristig. Und eine erfüllte Beziehung zum Beispiel, die hat halt auch irgendwie den Inhalt, dass du mit deinem Partner über alles reden kannst, am besten auch alles ausprobieren kannst, dich nicht für keine Fantasie und nichts schämen musst, was du irgendwie ausleben willst. Und ja, viele haben irgendwie damals den Fehler gemacht, die sind halt, weil diese Gespräche gefehlt haben, einfach nur auf, oh, der ist süß, der ist hübsch, der ist lieb, den nehme ich. Ganz oft, und dann wird ja, weil es halt irgendwie immer hieß, ganz früher hieß es ja auch immer noch, Sex ist nicht das Wichtigste. Und da muss ich leider sagen, das ist für mich nicht so. Ich finde, Sex ist doch schon sehr, sehr wichtig, auch gerade in einer soliden Beziehung als Grundlage. Und kommen wir mal wieder zurück auf das, was dann ja stattfindet. Man hat dann eine Beziehung mit einem Partner, ist vielleicht in einer schon in einer, ich sag jetzt mal, man lebt zusammen, hat vielleicht auch Kinder, ist verheiratet und. So, und diese Damen, die haben dann vielleicht irgendwann erwacht das so in ihnen, dieses Bedürfnis, hey, ich möchte vielleicht auch mal hart angefasst werden, dominiert werden, gefesselt werden, vielleicht auch irgendwie diese Bewegungsunfähigkeit zu spüren und einfach dieses Ausgeliefertsein auch irgendwie mal genießen können. Von einem Mann, der weiß, was er da tut, dominant rüberkommt, mir auch mal sagt, was ich zu tun und zu lassen habe beim Sex. Und wo ich einfach mal dieses taffe Frau sein, draußen im Berufsleben sein lassen kann und einfach sagen kann, ich habe keinen Bock mehr, einfach die ganze Zeit draußen jedem zu sagen, wie was zu laufen hat. Ich möchte, wenn ich nach Hause komme, vielleicht einfach in starke Arme genommen werden, vielleicht auch irgendwie von einem Mann irgendwie auch so behandelt werden, dass ich vielleicht einfach mal das Gefühl habe, okay, mach ruhig, ich weiß genau, was du da machst mit mir, das tut mir gut, weil ich da Bock drauf habe und ich möchte dir nicht mehr sagen, mach dies, mach das beim Sex, sondern ich möchte genommen werden, benutzt werden vielleicht, in Anführungsstrichen, und das einfach genießen, dass da jemand ist, der auf sie aufpasst, aber trotzdem männlich und dominant ist. Und manche haben das nicht in ihrer Beziehung. Und auch solche Frauen kontaktieren mich dann.
Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, weil ich hatte ja schon mal im Interview eine Domina. Und sie hat mir auch erklärt, dass zu ihr Männer kommen, die eben gerne mal diese dominante Rolle abgeben wollen, weil sie es im Alltag immer haben. Und dann endlich mal die Führung jemanden anderen abgeben wollen.
Ja, absolut.
Und du hast ja gerade gesagt, diese Bedürfnisse sind ja teilweise auch sehr, sehr stark. Weißt du, ob deine Klientinnen mit dem Partner dann über diese Bedürfnisse auch reden oder machen die das heimlich?
Teils. Also es ist absolut richtig, dass die das auch mal hinter dem Rücken des Mannes machen. Das ist absolut so. Und ich kann, also jetzt hatte ich beispielsweise eine Situation, über die ich vor kurzem gesprochen habe, in meinen Stories auf Instagram, da gab es eine Dame, mit der habe ich auch, die hat mich für eine Session gebucht. Und die hat im Prinzip in dieser Session auch all diese Dinge verlangt, ist eine Businessfrau gewesen und hat auch sehr viel Verantwortung gehabt. Das Ding war halt, sie hatte genau dieses Problem. Sie hatte zu Hause jemanden, der zwar wahrscheinlich auf Knien alles für sie getan hätte, aber das wollte sie nicht. Sie wollte eigentlich ein Mehrgewicht auf der anderen Seite der Waage haben und wollte irgendwie diesen Ausgleich haben, dass da jemand ist, der sie, ja, im Prinzip, der ihr das gibt, was sie sonst nicht ausleben kann im Alltag. Und diese Dame, ja, die kam zu mir zum Vorgespräch und ich habe irgendwann bemerkt, der Abdruck vom Ringfinger ist halt irgendwie noch da. Also der Ring ist halt definitiv irgendwie vorher kurz abgenommen worden. Man hat da nicht gesprochen. Ich sage auch ganz ehrlich, ich verurteile niemanden, der das macht. Ich persönlich privat finde es nicht gut, natürlich. Dann mach lieber Schluss mit deinem Partner oder sprich mit ihm. Aber wenn es so oft vorkommt, dass dein Partner, und es kommt häufiger vor in meinen Gesprächen, höre ich das, dass Damen einen Partner zu Hause haben, ihm ihre Wünsche offenbaren und dann kommt da sowas bei rum wie, das ist doch krank, also sowas mache ich nicht, also was soll das denn, das ist also Schwachsinn. So, und getriggert, wo auch immer sie diesen Trigger herhaben, von Büchern, von Filmen, von Erzählungen, von Freundinnen, was auch immer, aber dass man als Partner jemanden als krank oder eine Fantasie oder ein Bedürfnis als gestört abstempelt, macht die Beziehung dann natürlich auch nicht besser. So, nach dem zweiten, dritten Mal fragen, ob man das nicht mal versuchen kann zusammen, kann ich das natürlich verstehen, dass jede Frau irgendwann auch das Gefühl hat, ist das schlimm, dass jede Frau irgendwann auch das Gefühl hat, irgendwie bin ich hier falsch in meiner Beziehung. So, weil dieses Bedürfnis und dieses Gefühl, das wird sich ja nur legen, wenn sie irgendwann sagt, entweder kicke ich den Kerl aus meinem Leben und trenne mich von dieser Person, weil ich weiß ganz genau, die nächsten 20, 30 Jahre, die ich noch vor mir habe mit dieser Person, werde ich diese Fantasie wohl immer wieder haben. Und vielleicht, ich will auch nicht unglücklich sterben. Ich will aber auch nicht sagen, dass man einen Partner verlassen muss, nur wegen einer Fantasie. Aber ja, man kann doch als Partner in einer Beziehung sagen, ey, pass auf, lass es uns ausprobieren. Wenn es dir Spaß macht, hey, dann haben wir beide ein neues Hobby. Wenn es dir nicht Spaß macht, dann weißt du aber wenigstens, du hast es ausprobiert und dann ist das getillt aus deinem Kopf, dass diese Fantasie einfach weg ist. Du hast es probiert, ist nicht deins, auch cool. Aber das komplett ausschließen und dann irgendwie diese Partnerschaft zu boykottieren, finde ich irgendwie dann schwach von manchen. Mhm. Diese Damen versuchen dann natürlich auch, das hinter dem Rücken ihres Mannes vielleicht auszuleben. Wir kennen dieses Vorurteil ja auch von Männern. In der Männerwelt ist es so, die nehmen sich eine Domina, Businessmänner teilweise, leben dann ihre ganzen anderen Fantasien halt auch aus, haben auch Escort-Service-Damen, die sie vielleicht auch begleiten und. Da ist das Gang und Gäbe und es ist schon fast, ich will nicht sagen gesellschaftsfähig, aber es ist nicht mehr so verpönt. Das ist zwar immer schade, wenn man das macht, wenn man eine Beziehung hat, aber es gibt Männer, die machen das einfach und da ist das halt einfach so.
Ja.
In der Frauenwelt ist es anders.
Mhm. Kennst du diesen Witz, den eine Frau in einem Video mal gesagt hat? Man braucht einen Mann für ins Kino gehen, zum Essen gehen, für die Kinder großziehen, für den Sex. Und eins ist ganz, ganz wichtig. Diese vier Männer dürfen sich nicht kennenlernen.
Ja, das, den kenne ich auch, ja. Es gibt den gleichen Witz gibt's über Frauen und über die perfekte Partnerin.
Ja,
es ist so.
Es gibt nicht das Rundum-Paket, ja.
Ich weiß nicht, ob du das schon mal vielleicht in deiner Praxis vielleicht auch schon mal hattest, dass es wirklich Frauen gibt, die sagen, nein, ich brauche auch für den Sex, für ein erfülltes Sexleben brauche ich einen anderen Partner. Alles andere passt. Mhm. Ich meine, so offen wie unsere Beziehung und unsere Gesellschaft heutzutage ist in Beziehungen, finde ich es irgendwie schade, dass man das so, ja, weiß ich nicht, dass man irgendwie sagt, nee, ich brauche jemanden für das. Ich bin fest davon überzeugt und ich glaube immer noch daran, wenn man vorher eine richtige Auswahl trifft und weiß, was man sucht beim Daten, dass man dann nicht fünf verschiedene Männer braucht oder drei oder zwei. Im besten Fall hast du einen Partner, mit dem das alles klappt, mit dem alle Sachen irgendwie gut funktionieren. Und dann ist es so, dass du dir vielleicht mit deinem Partner, wenn er genauso ist wie du, irgendwann vielleicht nochmal Bereicherung holst in irgendeiner Art und Weise. Egal, ob du in Clubs gehst oder in, was weiß ich nicht, dir noch irgendwo jemanden suchst vielleicht für ein Abenteuer. Aber wenn man als Team agiert, dann hat man doch viel, viel größere Chancen. Du hast erstmal dieses Close-Ding, dass du einfach total sticky bist mit deinem, also ganz eng bist mit deinem Partner. Du kannst über alles reden, deine Bedürfnisse werden gestillt. Und wenn nicht, dann findest du neue Bedürfnisse raus, die du stillen kannst. Und du hast die Möglichkeit natürlich optional noch, wenn wirklich man sich nichts mehr anderes, wenn einem nichts mehr anderes einfällt, dann noch rauszugehen und zu sagen, komm, wir machen zu zweit, wir öffnen nicht die Beziehung für alles, aber wir gehen zu zweit raus, auf die Jagd, suchen wen, mit dem wir klarkommen und wo wir irgendwie das Gefühl haben, das könnte auch passen. Das sind wesentlich schönere Optionen, finde ich, als irgendwie so polygame Beziehungen, wo der Trouble doch schon vorprogrammiert ist, oder komm, lass unsere Beziehung öffnen. Ja, also es gibt kein Patentrezept für solche Situationen wie eine offene Beziehung, und ich merke dann einfach immer, dass Leute sich damit übernehmen. Absolut übernehmen und einfach denken, ey, das wird schon passen. Du kannst ein bisschen deinen Spaß haben, ich kann ein bisschen machen. Gefühle spielen immer eine Rolle, egal mit wem du dich triffst. Sex verbindet ja auch irgendwo auf irgendeine Art und Weise. Und manchmal gibt es diese Klickmomente, wo du eigentlich nur Sex haben wolltest und plötzlich merkst du so, ach, eigentlich ist er ganz nice. Weißt du, so. Und das gibt es natürlich auch auf Männerseite, und davor bist du einfach nicht, ja, gewappnet. Ne? Und deswegen finde ich, dass man da vielleicht beim Daten erstmal Ansätze finden sollte, wie man da den richtigen Partner findet, damit man nicht schon nach kurzer Zeit fremd geht, ihn absägt oder irgendwie die Beziehung öffnet.
Ja, oder gleich zu mir oder zu jemandem geht, der Blockaden lösen kann. Denn ganz ehrlich, die Blockaden sind ja nur in unserem Kopf, weil das, was du gerade gesagt hast, hättest du, also wenn ich einen Partner hätte, der gesagt hätte, du, ich wünsche mir da was anderes, ich hätte den verteufelt. Ich hätte gesagt, ich hätte den zum Teufel gejagt. Spinnst du? Du willst jemand anderen, weil ich das nicht erfüllen kann, ja, anstatt dass ich sage, ja, aber das und das und das passt und ich liebe ihn und er liebt mich und das Vertrauen ist da. Und ich muss mich einfach nur ein bisschen öffnen und kommunizieren. Reden, ganz viel reden. Und da sagst du was Wahres. Aber selbst die Menschen, die polygam leben, es gibt welche, die kriegen es hin, und es gibt welche, die kriegen es halt nicht hin. Und apropos hinkriegen und nicht hinkriegen, was sind denn eigentlich Do's and Don'ts bei einem Dom? Also was darf einer machen und was sollte er nicht tun?
Also du meinst, was ein Dom mit einem Gegenüber machen sollte? Ja, also absolute Don'ts sind natürlich, dass du jemanden bei der ersten Kontaktaufnahme dann irgendwie schon, ja, degradest. Also ich sag jetzt mal, schlecht behandelst, den irgendwie schon unterstufst und den nicht auf Augenhöhe abholst. Denn ich finde, wir sind alle Menschen mit Bedürfnissen, alle Menschen mit Wünschen. Trotzdem sollten wir uns gerade beim Erstkontakt irgendwie darauf konzentrieren, dass wir erstmal gucken, okay, wo starten wir denn auf der menschlichen Ebene? Und wo kommen wir denn auf diese Rollenspielebene? Wo ist da das Kräfteverhältnis? Und Menschen, die dich gleich schon respektlos behandeln, beim Anschreiben, schon im ersten Kontakt und dann schon dich als Sklavin betiteln oder du bist es doch nicht wert und ich möchte unbedingt gesiezt werden. Hey, verdien dir erstmal meinen Respekt, dann werde ich vielleicht auch irgendwann dich auch siezen. Ne? Also das macht man von sich aus und nicht, weil das Pflicht ist. Ne? Das ist zum Beispiel ein ganz, ganz großes Don't, wenn du mit jemandem Kontakt hast, der dominant ist und sagt, ich bin ein Dom. Es gibt halt einen Unterschied zwischen Leuten, die dominant sind, und Menschen, die ein Dom sind. Ein Dom, würde ich tatsächlich sagen, sind Menschen, die das wirklich können, die das vielleicht sogar auch professionell machen, so wie ich. Und dann gibt es Menschen, die sind einfach dominant. Spricht nichts dagegen, dass sie in diesem Rollenspiel auch die Rolle des Doms einnehmen, aber es gibt halt Unterschiede. Die einen sind professionell, nehmen da Geld für, da kannst du dich darauf verlassen, dass abgesprochene Regeln, Red Flags, vielleicht Tabus, dass das alles eingehalten wird, respektiert wird auch. Und dann gibt es Menschen, die lernst du im privaten Umfeld einfach kennen oder in diesem privaten Sektor. Und da kriegst du ganz schnell mit, dass manchmal auch Regeln einfach ausgelegt werden, wie sie dann in der Situation da passen. Oder Grenzen überschritten werden, deine Tabus nicht respektiert werden. Oder auch, ja, irgendwie ganz, ganz wenig Empathie an den Tag gelegt wird. Weil in diesem privaten Sektor geht es ja auch bei den Typen oder bei diesen dominanten Herren, die kriegen ja kein Geld dafür. Das heißt, die müssen ja irgendwo auch holen sich halt die Lust daraus. Und da ist es dann manchmal so, dass die dann nicht zurückschrauben können, sondern einfach machen. Und da ist dann manchmal so dieses, ne, die Messerschneide, wo du dann irgendwie merkst, ist das jetzt so gut oder nicht? Ne?
Da sehe ich eine kleine Parallele zu der Hypnose. Denn es gibt tatsächlich Menschen, die denken, ein Hypnotiseur könnte deren Willen brechen. Und viele denken vielleicht auch von einem Dom oder Domina, du musst jetzt meinen Willen brechen, damit ich mich dir unterwerfe. Und du hast ja was ganz Wichtiges gesagt. Du hast gesagt, diesen Respekt, dass man sich unterwirft, muss man sich ja auch erstmal verdienen.
Ja.
Und es geht, es geht halt um Niveau und Respekt. Und das habe ich bei dir gesehen. Und deswegen bist du mal im Podcast. Und ich finde es ganz toll, dass du das auch so erklärst, weil da draußen gibt es tatsächlich sehr viele Damen, egal welchen Alters, die wissen nicht genau, was habe ich von einem Dom zu erwarten? Was darf ich auch erwarten? Und was gibt es noch für Don'ts, weil wir jetzt gerade dabei waren von wegen Respekt und Niveau?
Ja, also ich denke mal, dass es gerade auf diesem Niveau und diesem Respektslevel, also es geht erstmal darum, dass Menschen, die sich in diesem Sektor bewegen, natürlich Unwissenden einfach auch die Pflicht haben, diesen Unwissenden erstmal zu sagen, okay, was biete ich dir? Was kann ich dir bieten? Und was erwarte ich von dir? Das heißt also, man redet in diesem, ich sag mal, in diesem Kontext redet man von Consensuals. Das heißt, Consensuals sind solche, sind Abmachungen. Das heißt also, es sind Einvernehmlichkeiten, die dann ausgehandelt werden. Das heißt, deine Regeln oder seine Regeln, die du beachten solltest, die soll er dir offenlegen, worauf er Wert legt. Und wenn du damit nicht einverstanden bist, dann verhandle. Dann sag ihm, pass auf, das möchte ich nicht, das mache ich nicht. Oder das habe ich, da habe ich noch keine Ahnung, ob ich das gut finde. Können wir uns da langsam rantasten? Mhm. Und viele machen dann halt einfach. Ne? Also zum Beispiel auch ein Don't ist absolut, wenn dich jemand zu einem Date einlädt, beziehungsweise nimm mal an, ihr seid im Chat oder lernt euch irgendwo online kennen. Dann ist es ein absolutes Don't, dass dich jemand auf Bilder anspricht in irgendeiner Art und Weise oder dir irgendwelche Bilder befehlen will. Das geht halt nicht. Das ist eine Sache, die ist absolut nicht verhandelbar. Also du musst erstmal für dich überhaupt das Gefühl haben, habe ich ein gutes Bauchgefühl, fühle ich mich wohl in seiner Gegenwart. Das heißt, es sollte erstmal aus dem Chat raus irgendwo ein Telefonat stattfinden, damit du siehst, gibt es diese Person, ist die echt? Sind diese tollen Schickimicki-Bilder überhaupt was, was du... Ja, was auch der Realität entspricht. Viele fangen dann nämlich gleich solche Geschichten an, wie zum Beispiel, ja, pass auf, dann lass uns doch mal gleich treffen für eine Session. Dann kommst du dann dahin, ich habe ein Hotelzimmer gebucht, dann bitte verbindest du dir da die Augen und dann komme ich rein und dann spiele ich mit dir und dann, also alles auch im Detail erklärt. Und die Dame soll aber vorher den Typen weder gesehen haben noch irgendwas. Und du denkst dir dann manchmal so, okay, wie naiv sind manche wirklich im Leben? Wo du dir dann denkst, okay, es ist klar, dass so viele Menschen da draußen teilweise verschwinden in Deutschland, wenn die alle, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, nicht nachdenken und vielleicht auch gar nicht diese Gefahr auch wittern. Mhm. Aber es muss andererseits aber auch mal klargestellt werden, dass solche Sachen absolut nicht okay sind. Das heißt, es ist nicht klar, dass wenn du jemanden Dominantes kennenlernen willst, dass der dir gleich Befehle geben kann und sagen, wir treffen uns dann und dann da und da, du hast nichts anzuziehen, du hast die Augen verbunden zu haben und dann geht's los. Nein. Regel 1, chat mit jemandem, der dich respektiert und respektvoll behandelt. Regel 2, geh da aus diesem Chat raus, versuch es, wenn es die App nicht hergibt, dann ohne deine Telefonnummer oder irgendwas Persönliches, Privates preiszugeben, versuche einen Videochat zu machen, dass du mit dieser Person erstmal sehen kannst, passt das? Ist er dir sympathisch? Oder hat er irgendwie Psycho-Augen und du denkst dir so, okay, nee, ich habe lieber kein Date mit dem in echt. So, sollte das dann passen und ihr habt immer noch was zu reden und er behandelt dich immer noch respektvoll, verabredet euch an einem Ort draußen, wo es wirklich noch Leben gibt. Das heißt also in einem Café, wo Leute um euch rum sind. Wenn das dann auch passt und das Gespräch ist auch gut und er bedroht euch nicht irgendwie heimlich mit irgendwas am Tisch oder achtet euch auf euer Glas, dass da nichts reingetan wird. Wenn er euch irgendwie blöd kommt, dann gibt es immer, na, wie heißt das, wenn du dem Kellner Bescheid sagst, dass du gerade sexuell belästigt wirst? Ist, ich glaube, Lisa da. Genau.
Ja, irgendein Frauenname, ja, oder? Ist Lisa da?
Ich glaube, es ist Lisa. Ne?
Okay, ich werde das nochmal recherchieren.
Wir müssen es nochmal googeln, aber es gibt auf jeden Fall, googelt es, ich meine, es ist Lisa da. Mhm. Kannst du dann fragen, den Kellner, ne, ist Lisa da oder halt auch, da gab es noch zwei andere Sachen.
Ja, ja.
So, dann wissen die Kellner sofort Bescheid, oh, an dem Tisch, da ist irgendwas schief, sollten wir mal ein Auge drauf werfen. Was ein guter Tipp ist. Ich war mal Barkeeper, aber ich habe es vergessen.
Das gibt es aber, glaube ich, auch noch nicht so lang, oder?
Nee.
Ich meine, das hier, ne? Kennst du das Handzeichen?
Ja.
Das steht für, wenn jemand körperlich misshandelt wird oder misshandelt wird.
Mhm.
Das kam im Lockdown auf. Das ist echt der Wahnsinn, weil du auf einmal mit deinem Mann oder mit deiner Frau, auch Frauen schlagen Männer, Das ist das Zeichen für, ich werde misshandelt. Bitte helft mir.
Lustigerweise, vor 10 Jahren stand das hier noch, ich brauche einen Tampon. Ne?
Echt jetzt?
Hat Spaß, nein, ist alles gut. Es tut mir leid. Das
bitte,
hat sich so,
vergesst das,
hat
sich das sofort Sinn. Wieder. Der Black Wings erzählt ja gerade nicht die Wahrheit.
Spaß. Nein, aber es ist richtig. Ich kenne dies, das ist auch, im Lockdown war es ja auch so, dass du konntest dich ja auch kaum mitteilen, nur über Zoom-Calls oder irgendwelche Videotelefonate. Und wenn dann so ein Zeichen natürlich gegeben wurde, dann wussten natürlich auch viele Bescheid. Das ist auch eine sehr, sehr gute Sache gewesen, muss ich sagen.
Genau. Gut, wir waren jetzt bei Don'ts.
Don'ts.
Was ist ein Do? Was soll der machen?
Was ist also ein Dom soll auf jeden Fall, also ich finde, ich jetzt, wir reden ja immer über zwei Sachen von Dom, finde ich gerade.
Ja?
Wir reden einmal über diese professionellen Doms, wie wir auch über professionelle Dominas reden. Mhm. Und dann gibt es halt, ich sag mal, im privaten Bereich gibt es ja kaum, da gibt es ja kaum Privatfrauen, die sich als Domina bezeichnen. Da gibt es nur dominante Frauen. So, also keine würde von sich aus sagen, ich bin eine Domina. Die würde maximal sagen, nee, ich bin dominant. Und, ne, so im Rollenspiel bin ich eher dominant, aber keine Domina. So, und ich sag mal so, die Do's sind auf jeden Fall, egal in welchem Bereich, ob professionell oder nicht professionell, dass du, wenn du schon sagst, du bist ein Dom oder dominant, dass du auch sagst, wie äußert sich das? Mhm. Dass du ganz klar deinem Gegenüber einfach auch mitteilst, pass auf, du kannst von mir das und das und das absolut erwarten, weil da bin ich sicher. Das ist eine Sache, da lege ich Wert drauf. Zum Beispiel auch, dass du diese Consensuals aushandelst. Das musst du von dir aus machen. Also die wenigsten, die davon keine Ahnung haben und zum ersten Mal damit in Kontakt kommen, wissen davon, dass es so etwas überhaupt gibt. Die kennen das Wort noch nicht mal. Und diese Einvernehmlichkeit, das ist eigentlich was ganz Normales, was man in jeder Beziehung, in jeder Ehe, muss man immer irgendwie über bestimmte Sachen reden, gerade was das Sexuelle angeht. Ja, wo die Grenzen sind und wo man sagt, okay, pass auf, das sind meine Hard Limits, da geht es auf jeden Fall nicht dran oder drüber. Und dann gibt es noch Soft Limits, wo ich mir nicht sicher bin, wo ich aber sage so, weiß ich noch nicht, lass mal gucken. So. Dennoch denke ich, dass jeder von uns mit wachsender Erfahrung irgendwo immer diese Chance hat, eine Grenze in irgendeine Richtung zu verschieben. Ne, man hat ja immer Angst vor irgendwelchen Sachen. Und die meisten Sachen, vor denen wir Angst haben, das ist dann eine No-Go. Oder ein Tabu, oder wie nennen wir es? Red Flag. Was? Nee, Red Flags sind ja noch ein bisschen was anderes. Aber halt einfach Hard Limits. Und manchmal ist es so, dass man sich gerade in so einer Beziehung, wenn es alles gut läuft, du hast Vertrauen zu der Person, es funktioniert alles, du weißt, niemals würde er irgendwas machen, was mich körperlich oder seelisch schädigt, was bleibende Schäden verursacht oder wo ich irgendwie das Problem habe, danach irgendwie mich selber im Spiegel anzugucken. Und wenn du in diesem Rahmen einfach spielst und immer an diese Hard Limits kommst, dann gibt es auch Menschen, die sagen, ach, weißt du was? Lass mal gucken. Irgendwie reizt es mich ja doch. Wir sind jetzt so oft da an der Grenze gewesen, aber irgendwie reizt es mich ja doch. Aber das sind Sachen, die musst du vorher mit jemandem besprochen haben. Und dafür ist es wichtig, dass man als Dom oder als, ich sag jetzt mal, als Mann oder Frau mit Kontrolle über die Situation natürlich weißt, wann du an diese Grenzen stößt und vielleicht auch die Signale richtig deutest, also empathisch bist, Feinfühligkeit ist wichtig. Und irgendwie gehört, finde ich, auch ganz, ganz viel Menschenkenntnis dazu, die Person richtig zu lesen, weil in Situationen der Lust hat ja nicht jeder denselben Gesichtsausdruck, dieselbe Art, sich zu äußern. Manche lachen beim Orgasmus, manche weinen beim Orgasmus, manche, keine Ahnung. Also, und da gehört es einfach dazu, dass du die Person richtig liest und einfach weißt, okay, ich kann trotzdem jetzt hier für mich eine Situation richtig klar benennen. Höre ich jetzt hier auf oder nicht? Zum Beispiel gibt es ja auch, kennen ja ganz, ganz viele wahrscheinlich auch schon, obwohl sie nichts mit BDSM zu tun haben. Der Begriff Safe Word, der ist ja schon auch ganz oft irgendwo gefallen, egal in welchem Film oder in welchem Kontext, ist im BDSM-Bereich ja ganz wichtig, ein Safe Word zu haben. Also ein Wort, ein Begriff oder eine Aktion, die deinem Gegenüber signalisiert, ey, pass auf, bitte jetzt aufhören oder auch bitte weitermachen. Da gibt es zum Beispiel das Ampelsystem, wo man dann zum Beispiel sagt, okay, grün, wenn die, also nehmen wir mal an, du hast nichts im Mund in dem Moment, dass du halt einfach auch sagen kannst, okay, grün ist, was weiß ich, du kriegst gerade den Popo versohlt, du wirst gerade gefesselt und es wird irgendwie ein bisschen härter gezogen. dass du einfach sagen kannst, okay, grün, alles okay. Gelb ist zum Beispiel, nicht weiter, das ist okay noch, aber bitte nicht doller. Und rot ist sofort aufhören. Mhm. So. Dann gibt es natürlich die Situation, wenn du etwas im Mund hast, beispielsweise einen Ball, einen Knebel, irgend solche Sachen, und du hast keine Möglichkeit, dich so zu äußern. Dann gibt es die Möglichkeit, dass du zum Beispiel einen Gegenstand in deine Hand nimmst und den bei Bedarf fallen lässt. Dass du quasi also ein akustisches Signal gibst, dass du quasi sagst, okay, bitte jetzt aufhören oder mach mich los oder irgendwas ist gerade schief. Denn, wie soll ich sagen, man muss natürlich immer auch so Sachen abfragen, die unsexy sind, aber die gehören dazu, wenn du safe spielen willst. Zum Beispiel, hast du beispielsweise Epilepsie, also jetzt, das ist die Extrembeispiel, Epilepsie. Hast du vielleicht, kriegst du schnell Atemnot oder Panikattacken und solche Sachen halt. Die musst du abfragen, auch vorher, damit, oder auch wenigstens auch von dir aus sagen, damit dein Partner reagieren kann und weiß, okay, hier bin ich ein bisschen vorsichtiger. Ich wickel sie jetzt nicht komplett in Frischhaltefolie, sondern ich mache jetzt einfach mal ein bisschen Suche, ein bisschen langsam. Und so muss man einfach auch offen und ehrlich miteinander reden. Viele vergessen das, weil sie irgendwie denken, so nee, dieser Moment, wenn ich jetzt gerade jemanden date, ich will ja auch sexy bleiben. Aber sexy allein reicht nicht. Weißt du, was bringt es dir, wenn du sexy gewesen bist und dann sexy ablebst, weil du einfach sexy gedacht hast, dass du einfach sexy nicht das Wort sagen solltest, dass du verdammt nochmal Panikattacken kriegst oder, keine Ahnung, Atemnot oder so.
Ja.
Und die Gesundheit spielt halt da eine ganz große Rolle. Und da gehört es für mich als Dom dazu, als großes Du, dass du einfach solche Sachen auch abfragst vorher.
Jetzt mal ganz ehrlich, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Wie ist dein Werdegang?
Mein Werdegang ist mit den Summa Cum Laude abgeschlossen auf jeden Fall.
Nein, mit Urkunde.
Mit Urkunde, mit so. Ja, genau. So, nee, also tatsächlich ist es so, ich habe angefangen wie jeder Normale, der sich damit nicht auskennt, ja auch ausprobieren. Ja, das ist, um die Geschichte kurz zu machen, ich hatte damals meine allererste Beziehung, meine allererste große Liebe, danach getrennt, und dann hast du natürlich keine Erfahrung in irgendeiner Art und Weise also auf sexueller Ebene. Mhm. Ja, und bist so ein bisschen so, auch noch ein bisschen unbeholfen, weil du nicht genau weißt, so, was war denn gut, was war denn schlecht. Und ja, dann hatte ich tatsächlich eine gute Freundin, die auch zu dem Zeitpunkt Single war, und wir hatten dann wir nennen sie Fuck-It-List gemacht und eine Liste geschrieben mit all den Sachen, die wir machen wollten, von denen wir gehört haben, die wir gesehen haben oder wo wir irgendwie das Gefühl hatten, irgendwie reden alle drüber, das müssen wir mal ausprobieren. Wir wollten ums Verrecken nicht diejenigen sein, die in der nächsten Partnerschaft dann da stehen und sagen so, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber können wir gern machen. Wir wollten souverän rüberkommen und wir wollten einfach unserem nächsten Partner das Gefühl geben, so, wir sind offen für alles, wir können alles ausprobieren. Und ja, ratzdifatz hatten wir in einem halben Jahr diese Liste durchgearbeitet, und es war einfach Wahnsinn, weil diese Geschichte ist auch wirklich so passiert. Ich habe sie irgendwann nach einem halben Jahr wieder getroffen, ungefähr. Sie auf der anderen Straßenseite, wir haben uns gegrüßt, ja Mensch, wie geht's dir? Und sie so, ja, alles gut und so, bin jetzt verliebt und glücklich und alles. Und also wir sind nicht zusammengekommen, das war unterm Strich dann.
Aber ihr habt das miteinander erlebt.
Wir haben das alles miteinander erlebt.
Okay, das ist quasi sowas wie eine Freundschaft plus gewesen, oder?
Ich würde eher sagen, das war eine Sex-Selbsthilfegruppe, aber das kann man jetzt ja so hinstellen, wie man möchte.
Oder Sex-Education.
Das war absolut so, ne? Und aber es war halt wirklich alles. Ne? Also wir haben, glaube ich, da die ganze Palette hoch und runter, von Fetischen bis ganz normalen harten Sachen bis ganz normalen soften. Und teilweise habe ich damals, ganz jung war ich da, war ich denn da, 18, 19, da wusste ich teilweise noch gar nicht, was willst du, warum magst du das jetzt, was willst du das, was soll das denn auf der Liste bedeuten? Ja, ich weiß nicht, sollen wir ausprobieren, irgendwie sagen alle, dass das cool ist, okay, Arschversohlen. Und dann denkst du dir dann so, okay, wenn das alles ist, was ich machen muss, dass es der Frau gut geht gerade, dann mache ich das. Und für mich in diesem Moment, als sie dann auf der anderen Straßenseite stand und plötzlich so ein großer, breiter Typ, also ihr neuer Freund, aus der Tür von diesem Laden kam, redete mit ihr, guckte mich an, redete wieder mit ihr, kam in gefühlt zwei Schritten über die Straße, guckte so runter, war auch so Kopf größer als ich, und ich bin 1,84, und also du bist doch dieser Ne? Und ich so, ja, aber wir sind nur Freunde, nicht hauen. Sagt er, nee, ist cool auf jeden Fall, was ihr da gemacht habt. Das Lustige ist, das hat sich ja alles damals in ganz jungen Jahren abgespielt. Das heißt, ich plötzlich nach diesem Treffen zu Hause erst realisiert, was da passiert ist. Da kam ein erwachsener Mann, der einfach mal 10 Jahre älter war als meine damalige Sexkumpeline. Und der war einfach ein erwachsener Mann. Und sie war mal 18 oder 19. So, und es war dann wirklich so, dass sich dieser Typ bei mir bedankt hat, dass wir so viel ausprobiert haben und so viel, wir irgendwie das Ganze vorangetrieben haben. Also er hat eine fast, ich sag jetzt mal, tabulose Dame dann irgendwie auf ein Silbertablett bekommen. Mhm. Und ich habe in diesem Moment geschnallt, dass ich Spaß daran habe, Menschen Wünsche zu erfüllen. Und zwar nicht als, man nennt das Service, also man nennt das, also Pleasure Dome sagt man da teilweise auch so zu. Das heißt, also ich bin jemand, der wirklich seine eigene Lust und seinen eigenen Spaß daraus zieht, wenn er Menschen die Möglichkeit gibt, etwas Neues zu erleben, Grenzen zu überschreiten, Dinge zum ersten Mal vielleicht auch kennenzulernen. Das macht mir eine große Freude und das ist einfach nur etwas, was ich so lebensbereichernd finde, weil ich weiß nicht, wie du das siehst, Silva, aber wenn du Menschen zeigst, wenn sie ihre Blockade gelöst haben, die sind doch dann komplett, wie soll ich denn sagen, ich weiß nicht, ob ich da zu weit greife, aber das ist doch, als wenn du denen plötzlich ein ganz neues Leben ermöglichst.
Natürlich, deswegen bin ich am Grinsen, weil ich kenne dieses Gefühl zu gut.
Ja.
Ich bin auch eine Pleasure-Dom. Nee, es ist für mich unheimlich wichtig, den Menschen zu helfen, diese Blockaden zu lösen. Nicht unbedingt, weil sie was Neues kennenlernen sollen, sondern im Endeffekt zeige ich ihnen das, was schon immer da war, also was zugrunde liegt. Und ich habe mich gerade gefragt, weil du auch gesagt hast, die Erfahrungen haben dich dahin gebracht, zu wissen, mich kickt das oder es macht mir Spaß, diese dominante Rolle zu übernehmen. Ja. Ich habe mich ja auch schon sehr früh für SM interessiert. Da bin ich jetzt ganz ehrlich, ich war spät dran mit der Sexualität, aber gefühlt habe ich bis zu meinem ersten Mal schon alles gewusst. Also was es so alles an Couleur gibt und so weiter. Und ich hatte einfach wahnsinnig viel Entdeckungsdrang und war neugierig. Und es ist wichtig, diese Neugierde zu behalten und etwas zu erfahren, um dann Haken dahinter zu machen. Du musst ja nicht sagen, hey, ich gehe jetzt zu einem Dom und er versohlt mir einen Hintern und es hat mich irgendwie nicht so gekickt. Ja, vielleicht liegt der ja dann die, wie sagt man, submissive Rolle besser? Oder die, Moment. Also wenn jemand gerne auf das hört, was man ihm sagt oder ihr.
Ja, das ist submissiv, genau.
Genau, das andere ist masochistisch, gell?
Nein, also es gibt ja einmal, gibt es Sadist und Masochist. Sadisten sind die, die gerne irgendwie auch anderen Schmerzen zufügen, im gewissen Rahmen, der abgesprochen ist. Masochisten sind natürlich die, die gerne empfangen und auch diesen Lustschmerz vielleicht auch im Spiel auch genießen. Das ist so, das sind so zwei von diesen Punkten. Also BDSM, ne? Bondage, ne? Und dann gibt es noch Submissiv und Dominant und Masochist und Sadist. Das steckt da alles in diesem ganzen.
Also nur weil man devot ist, ist man nicht gleichzeitig auf Schläge und Schmerzen aus?
Nein, absolut nicht. Also das muss man halt auch trennen. Es gibt halt Leute, die devot sind und überhaupt nichts mit diesem masochistischen oder sadistischen zu tun haben wollen. Ne? Es gibt einfach nur Menschen, die vielleicht einfach nur es gerne haben, wenn jemand auch mal mit einem strengen Blick einfach auch mal sagt, so, das machst du jetzt nicht. Ne? Oder auch mal in einem strengen Ton auch mal sagt, du machst das jetzt. Und das ist einfach ein ganz anderes Spiel. Und ich finde, ich weiß nicht genau, wie du es vielleicht als Sexualtherapeutin in diesem ganzen Kontext auch siehst. Ich zum Beispiel sage allen, sie sollen bitte mit ihrem Partner versuchen, einfach auch eine Affäre zu haben. Parallel zum Alltagsleben, parallel zur normalen Beziehung, mit dem eigenen Partner eine Affäre aufbauen. Das heißt, sich gegenseitig auch nicht verlernen, wie man sich anmacht. Nicht verlernen, wie man flirtet miteinander. Sich gegenseitig auch mal heiß machen, auch auf Distanz. Das geht. Und wir holen uns ganz viel Bestätigung manchmal von außen, weil unser eigener Partner das nicht gibt. Ganz oft passiert das. manchmal unwissend, manchmal auch aktiv, manchmal kommt auch einfach nur eine Nachricht bei dir ins Postfach irgendwo, egal auf welchem Portal oder auf deinem Handy oder so. Und du freust dich drüber und gerätst dann plötzlich in so einen Strudel voller, ach Mensch, aber irgendwie finde ich es gut, dass der mir einer so ein bisschen Bestätigung von außen gibt. Hol dir das von deinem Partner und hol dir das einfach, indem du auch versuchst, mit diesem Partner so eine, immer Öl ins Feuer zu gießen. Mhm. Das ist so wichtig einfach. Und ja, und da gehört vielleicht auch so ein bisschen dieses Spiel mit diesem Dominanten und Submissiven dazu. Ne? Jemand, der irgendwie so ein bisschen auch so ein bisschen rüberkommt, als wenn er dich hat und du vielleicht auch klein sein willst als Frau und sagen kannst, hey, ich finde das gut, wenn ich irgendwie jemanden habe, der so ein bisschen auf dieses Kleine in mir auch steht. Und ich muss nicht die ganze Zeit diese Sexbombe sein, sondern einfach auch dieses Mädchen, was da irgendwie nach Hause kommt und einfach sagt so, ich will aber einen Arm genommen werden, oh Mann, oh, ich war ein Scheißtag. Und er freut sich einfach und nimmt dich in den Arm und fühlt sich auch groß damit und fühlt auch irgendwie für sich so ein bisschen dieses männliche Bestätigung. Ja? Du kannst manchmal deinem Mann auch diese dominante Rolle auch unterschieben. Du musst nur wissen, wie. Aber das ja, sind halt so Themen, die, ja, die gibt es dann halt dann bei mir in dem Fall. Aber es ist ja teilweise auch wirklich so, wenn du jemanden hast bei dir in deinen Coachings oder auch in deinen Therapiesitzungen, merkst du das denn auch, dass sich das verändert hat? Dass also quasi, dass die Frau von heute oder dass viele Frauen, die eigentlich total so emanzipiert sind und dies und das, dass die wieder auch manchmal zurück wollen zu diesem Maskulinen, zu diesem Männlichen, zu diesem, ne, weiß ich nicht, kriegst du das mit?
Ja, absolut. Absolut, weil viele Frauen, die ja in allen Lebensbereichen ihre Frau stehen müssen, die sind ja so in diesem Verhalten drin, dass die das gar nicht merken, dass es mal gut tut, ein paar Schritte zurückzugehen, sich auch mal fallen lassen zu können. Und du musst dir halt auch einfach Zeit nehmen, das zu erfahren. Tut dir das gut, tut dir das nicht gut? Apropos erfahren, hast du auch mal die devote Rolle erfahren?
Ja, also ich habe natürlich in meinem Leben auch Beziehungen gehabt mit Damen, die dann vielleicht auch mal, also nicht nur im Alltag, im Leben, so ein bisschen so diese, ja, dieses taffe Mädel dann irgendwie raushauen wollten und vielleicht auch manchmal ein bisschen zu boschikos waren in dieser Rolle und mich dann haben nicht Mann sein lassen, sondern so ein bisschen mir versucht haben, die Entscheidung abzunehmen und so ein bisschen den Mann so klein halten. Gibt ja verschiedene Arten von BDSM. 24-7 zum Beispiel ist so ein Begriff, wo man sagt, okay, das ist halt alltagsparallel, den ganzen Tag, jeden Tag könnte das sein. Dann gibt es welche, die machen das nur ab und zu beim Sex, dass sie dann irgendwie unterwürfig sind oder dominant sind, die Partner. Und in meinem Fall war es so, dass ich das beides kennengelernt habe. Einmal diese Alltagsdominanz von der Frau, wo ich dann teilweise auch gemerkt habe, das killt meine Lust. Mhm. Dass ich also quasi klein gemacht wurde von ihr. Das habe ich auch festgestellt, war nicht meins, weil sie auch sich gar nicht fallen lassen konnte. Also ich sage, ich brauche schon immer die Kontrolle irgendwie für über Situationen, sexuell zum Beispiel auch. Finde ich das sehr, sehr wichtig, dass ich die Kontrolle behalte, weil nicht, dass mir das nicht gefällt, wenn ich mich hingebe oder ich mich fallen lasse, aber das ist in einem anderen Kontext. Sexuell bin ich eher jemand, der gerne gibt. Also ich bin ein Geber. So. Dann gibt es Menschen, die nehmen sehr, sehr gerne. Ne? Und die sind dann auch völlig in Ordnung damit. Die brauchen dann aber einen Partner, der sehr gerne gibt. So. Zwei Leute, die gerne geben, das wird immer schwierig sein. Nein, ich sitze oben. Nein, ich sitze oben. Nein, ich liege unten. Nein, du liegst unten. Das ist dann irgendwie schwierig. Aber ich habe festgestellt, auch in meiner Zeit als Dom, in dieser ganzen Entwicklung über die ganzen Jahre, ich mache das jetzt schon 15 Jahre, fast 20 jetzt, mache ich das BDSM-Ding. 15 Jahre bilde ich Subs aus schon. Das heißt also, Frauen, die interessiert sind daran, dieses Sub-Ding kennenzulernen und sich gerne mal devot fühlen möchten, denen bringe ich das bei. Das mache ich jetzt seit 15 Jahren und seit 20 Jahren habe ich so dieses Dominante, was halt immer gewachsen ist und gewachsen ist. Was aber auch nie so verstellt gewesen sein soll, sondern es war immer dieses, ich wollte einfach das so leben, wie ich es lebe und mich nicht verstellen für jemanden, nur um ihm eine Freude zu machen oder ihr. Und ich habe festgestellt, dass dieses Devote, wenn ich das mal zulassen musste oder sollte oder auch mal in freien Stücken, ich habe ja selber auch mal das festgestellt und mal gesagt, pass auf, nimm du doch mal die Peitsche, nimm du doch mal die Gerte oder den Rohrstock, versuch's. die bringen es teilweise dann aber auch nicht so richtig rüber. Also die haben sich dann schon die wussten nicht so richtig, wie soll ich es halten. Und dann, aber ich weiß auch, alle diese Dinge, die ich mit den Damen mache, weiß ich auch alle selber aus eigener Erfahrung. Sei es Fesseln, sei es Schmerzen, bestimmte Gerätschaften. Das heißt, also, es gibt ja viele, viele Schlagwerkzeuge, die du da in diesem Bereich auch nutzen kannst. Zum Beispiel auch die flache Hand mit Handschuhen. Ich weiß, wie sich welcher Schmerz anfühlt. Trotzdem ist es nicht vergleichbar, weil jeder ja andere Schmerzempfinden hat. Aber dennoch finde ich, sollte es jeder dominante Mann, der austeilt, sollte es auch mal eingesteckt haben. Da bin ich absolut von überzeugt, weil das ist wichtig, dass du weißt, was du anderen antust oder auch Gutes tun kannst.
Richtig. Und in unserem Vorgespräch hast du ja auch gesagt, dass du es mal dir angesehen hast, also erlebt hast. Kann man dazu Ausbildung sagen?
Nein. Ich habe damals, so, das war so Anfang 2000 war das, 2005 in der Richtung, habe ich in Hamburg gelebt. Und habe dort auf dem Kiez, war ich als Barkeeper unterwegs, habe dort gearbeitet, hatte da ganz viele andere Projekte, das war so ein Nebenjob. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war sehr, sehr spannend, auch mal in Domina Studios zu sein, also in richtigen kleinen Dungeons. Also wo du dann einfach auch mal feststellst, wie krass wie parallel diese Welten zueinander sind. Dieses ganz normale Alltagsgeschehen. Dann kommt dann einer rein, gerade fertig, stellt seinen Aktenkoffer in die Ecke, setzt sich seine Maske auf, zieht sich aus, hängt das alles an den Haaren und du denkst dir irgendwie so, okay, das ist so wie... Und danach fährt er zu seiner Frau. Ja? Mhm. Und in diesem Fall habe ich einfach auch gesehen, es ist absolut ein Bedürfnis von uns Menschen, uns auszuleben. Und ein großes, großes Bedürfnis, auch irgendwie ein Ventil zu haben. Für die einen ist es Sport, für die nächsten ist es Musik, für die anderen ist es wiederum Sex. Mhm. Und egal, ob er eine Frau hatte oder eine Familie oder Single war, dieser Mann kam gestresst von seinem Job und ging glücklich wieder raus. Mhm. Ohne Sex. Sondern einfach nur fühlen, sich irgendwie in eine Rolle versetzen, dass irgendwie dieses Gefühl haben, irgendwie zu dienen oder irgendwie er musste ihr dann zu Füßen kriechen und ihre Stiefel lecken. Und also Klischee, Klischee, Klischee. Aber trotz alledem, was ich gesehen habe, ist, die Menschen gehen glücklicher daraus und erfüllter. Nicht erfüllt, weil sie das brauchen unbedingt, aber weil es irgendwas löst in ihnen, was sie plötzlich so richtig das Kopf leer macht. Und das sehe ich auch ganz häufig. Und mittlerweile finde ich das sehr, sehr, sehr schön, wenn ich das Gefühl kriege oder diese Rückbestätigung, dass es jemanden gibt, der sich dann meldet und sagt, oh, das war mal wieder nötig. Einfach, weil ich das vielleicht zu Hause nicht kriege, sonst nie ausleben konnte. Oder, ich meine, wer schlägt sich denn selber zum Beispiel mit einem Kochlöffel auf dem Arsch und sagt so, oh Mensch, jetzt geht's mir besser.
Oh, das hat aber gut getan.
Das brauchst du halt. Ja, genau. Und du brauchst halt jemanden, der dir auch diese richtige Stimmung gibt. Das ist die Umgebung. Das ist das Auftreten von jemandem. Und ich glaube, es gibt auch nichts Schöneres, als wenn du dich, das ist wie auf den Weihnachtsmann sich freuen, nur dass du dich mehr auf die Rute freust, statt auf die Geschenke. Und das ist so, du bist dann da voller Vorfreude und dann kommt dann diese Domina rein. Ich war dann quasi mehr oder weniger der Gast in diesem Fall, der sich das angucken durfte, weil war eine Bekannte von jemandem und sie hat gesagt, Mensch, guck dir das doch an, wenn du das selber machen möchtest irgendwann, feel free, guck dir alles an, kannst ruhig dabei sein, sprich die Person nur nicht an. Mhm. Weil das macht den Flow kaputt.
Ja, ja.
So, und das war halt das Ding. Ne? Es gibt nichts Schöneres, als wenn jemand den Raum betritt und du plötzlich siehst, wie einer so ein bisschen dieses Kribbeln und dieses Knistern empfängt und der Raum fängt an zu prickeln und irgendwie kriegt diese Person von dieser Aura, die dann, egal was das Outfit ist, die Ansprache, dieses Dominante, was dann da aufkommt. Manche brauchen das, um in dieses Gefühl reinzukommen. Und das war da wirklich gegeben. Und da muss ich sagen, war ich sehr, sehr froh, dass ich das miterleben durfte, weil in dem Moment war es für mich dann nicht mehr so, dass ich im privaten Rahmen, weil ich war da noch sehr, sehr am Anfang, dass ich im privaten Rahmen dann irgendwie gesagt habe, so nee, das mach mal lieber nicht, weil das kommt komisch rüber. Nein, ich konnte endlich, hatte ich das Gefühl, hey, sei so, wie du bist. Und man kann Dominanz nicht lernen. Das heißt, du kannst nicht dir alle Spielsachen kaufen und den Lack und Leder alles anziehen oder einen Anzug oder irgendwas. Und dann stehst du dann da und dann sagst du in deiner Mickey-Maus-Stimme, so, und jetzt gibt's einen auf Arsch, du Miststück. Das ist halt nicht das Richtige. Du musst halt irgendwie auch dieses innere Gefühl auch dafür haben, so, was ist jetzt gerade hier für eine Stimmung und wie bin ich drauf? Und wenn du selber in der Stimmung bist, dann bist du, ja, dann füllst du den Raum mit Dominanz. Dann
passiert ja, und deswegen, liebe Frauen, ihr könnt jetzt nicht x-beliebig eurem Freund oder Partner oder Ehemann in irgendwas reinstecken und sagen, so, jetzt nimm mal die Gerte und jetzt schlag mich.
Das ist so gut, dass du das sagst, ne? Es ist so wahr.
Das funktioniert nicht, weil, wie du es gerade sagst, du musst es fühlen. Und es gibt ja nicht umsonst auch, glaube ich, Dominas und vielleicht auch Doms, die Partnern oder Eheleuten oder ja, in Beziehungen helfen, das vielleicht sogar zu erlernen. Aber du hast recht, entweder man hat's oder man hat's nicht.
Viele von uns unterdrücken das ja.
Ja.
Und ich weiß ja, ich weiß, dass du das ja auch zu Genüge irgendwo auch erlebt hast, dass manche Menschen einfach Bedürfnisse oder Sachen, wie sie halt wirklich sind, einfach unterdrücken. Es ist schon vorhanden, wie du ja schon vorhin gesagt hast, du holst es einfach nur wieder hervor. Und ich muss immer sagen, ich erkläre es immer so, jeder von uns ist wie so eine Goldmedaille. Also ich sage jetzt mal Goldmedaille. Du siehst so dieses Schöne von außen, aber die Rückseite, die sieht kaum einer außer dir. Und das Ding ist, niemand weiß, was hinter dieser schönen glänzenden Vorderseite ist, wie dreckig die Rückseite ist. Und es gibt Menschen, die würden so gerne die Rückseite einfach zeigen, aber sie machen es nicht, weil sie irgendwie das Gefühl haben, so nee, das kann ich nicht, weil jeder dann denken würde, oh, die hat aber eine dreckige Medaille. Das ist scheiße, das geht nicht. Und in deinem Fall, genauso wie in meinem Fall, ist es so, dass Menschen, die vielleicht im Alltag dominant sein müssen, gerne vielleicht devot werden. Andersrum gibt es aber auch Menschen, die den ganzen Tag irgendwie so ganz still und leise sind, aber im privaten Kämmerlein irgendwie, aber die so sind. Und manchmal ist es aber auch so, dass du jemanden das zwar nahelegen kannst, ey, versuchen wir das doch mal, aber dann merkst du ganz schnell, ob es ihm liegt oder nicht. Ein Beispiel aus meiner eigenen, also ich erzähle bei mir immer sehr, sehr viel aus meinen eigenen Beziehungen, aus meinen eigenen Erlebnissen in Beziehungen und wie ich damit umgegangen bin. Beispiel, ich war 3 Jahre mit einer Dame zusammen. Irgendwann musste diese BDSM-Geschichte auf den Tisch. Das war vor vielen, vielen Jahren. Und ich habe dann gesagt, okay, ich brauche das aber. Irgendwie brauche ich das. Ich kann mit diesem Blümchensex und mit diesem, man sagt dazu im BDSM-Jargon auch Vanilla. Ich kann mit dieser ganzen Vanilla-Sache nichts anfangen. Das ist für mich zu wenig. Ich brauche so ein bisschen mehr das Gefühl, die Oberhand zu haben und irgendwie auch das Gefühl, dass meine Partnerin da auch mitzieht. Und was ist passiert? Eine Woche später sitze ich auf dem Sofa. Wir waren gerade frisch in einer neuen Wohnung eingezogen. Und plötzlich war es so, dass sie kompletten Hunkemüller leer gekauft hat, scheinbar. Dann stand sie vor mir in Dessous. Und wie findest du das? Ich so, ja, schön. Ich hatte das Gefühl für sie verloren. Und ich konnte nicht mehr sagen, bin begeistert oder ist sexy, sondern ja, schön. Ich habe gemerkt, wie sie sich anstrengt, anders zu sein. Auch beim Sex, wie sie sich versucht hat, anzustrengen, anders zu sein. Eine Sau zu sein im Bett. Plötzlich total versucht hat, mit irgendwelchen, mit vulgären Ausdrücken halt quasi, nicht, dass ich da was gegen hätte, aber das passte nicht zu diesem Bild, was ich von dieser Person hatte. Und ich habe es ihr nicht abgekauft. Und in diesem Moment habe ich einfach nur da gesessen und gedacht, innerlich habe ich gedacht, oh mein Gott, du tust mir gerade einfach nur leid. Und ich sage jetzt mal, Mitleid ist nichts, was dich horny macht. Das bringt dich auf kein Level zusammen. Mitleid, weil dein Partner irgendwie so tut, als wäre er sexy, so tut, als wäre er dominant und sagt, du Miststück, du, jetzt gebe ich es dir richtig. Das ist alles nichts, was euch weiterbringt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich ganz, ganz viel draus gelernt. Versucht niemanden umzukrempeln. Das tut der Person nicht gut, auch wenn die eine Beziehung retten will. Das tut der Person nicht gut, weil letzten Endes, es kommt bei dir nicht richtig an und die Person fühlt sich doppelt erniedrigt.
Und sprecht das Thema an, das hier draufsteht. Vielleicht nicht gleich beim ersten Date, aber wartet nicht 3 Jahre, bis ihr zusammenzieht.
Ganz genau. Und diese Situation, also das heißt ja, alles, was ich zum Beispiel auch sage, was ich, redet vorher über Bedürfnisse, auch beim Dating und ganz klar offen raus. Diese ganzen Fehler habe ich alle früher gemacht. Ich dachte immer, nein, du willst diese tolle Frau nicht verlieren, nur weil du jetzt auf irgendwas stehst, was sie nicht möchte. Mhm. Und ich habe mir selber Zeit geklaut und ihr, weil ich etwas aufrechterhalten habe, was nicht hätte sein sollen. Dürfen vielleicht sogar. Wir tun uns schwer, weil wir manchmal jemanden sexy finden oder schön oder irgendwie anziehend. Aber wir wissen doch insgeheim, unser Bauch sagt uns schon so, oh Mann, das wird nicht gut laufen. Und wenn ihr das nicht klar kommuniziert, habt ihr immer das Problem, dass irgendwann zu viel Zeit verstrichen ist, man hat sich aneinander gewöhnt. Im schlimmsten Fall ist sie schwanger, im schlimmsten Fall müsst ihr zusammenziehen oder seid schon oder keine Ahnung. Und dann kommt es erst raus und dann habt ihr die ganze Sache, die ihr wieder rückwirkend machen müsst. Und das ist, glaube ich, etwas, was sich keiner gerne geben will. Mhm. Sorry.
Ich habe aber noch eine wichtige Frage. Was denkst du, sollte jeder mal BDSM ausprobieren und warum?
Sehr gute Frage. Letztlich glaube ich, natürlich aus meiner Warte aus, dass es nicht immer nur um BDSM geht an sich. BDSM ist ein breites Feld. Da gibt es unendlich viele Spielarten. Es gibt aber auch noch andere Fetische, die auch völlig berechtigt sind. Es gibt Menschen, die stehen auf Füße. Es gibt Menschen, die möchten gerne, man nennt das Daddy-Little-Game. Das heißt also, dass es jemanden gibt, der quasi, da ist nichts Sexuelles dran, also nichts mit Pädophilie oder so, sondern da geht es eigentlich nur darum, dass jemand quasi als Little klein sein möchte. Meistens sind es Mädels oder Frauen, die sich gerne, ja, die gerne irgendwie, die möchten noch die Haare gebürstet kriegen von ihrem Mann. Die möchten vielleicht irgendwie die Haare gewaschen kriegen von ihrem Partner. Die möchten auch gerne sich ankuscheln und irgendwie in Babysprache so reden. Gibt es. Ich verurteile das alles nicht. Und dann gibt es diese Typen dazu, die einfach dieses Daddy-Ding irgendwie ihr vorlesen, sie kuscheln lassen auf der Brust und. Kann ein Fetisch sein, aber auch BDSM ist ein Fetisch. Und ganz viele Unterspielarten davon. Aber ich finde, wir alle sollten nicht einfach nur BDSM ausprobieren oder so, sondern wir sollten uns mal alle mit unseren Bedürfnissen mal beschäftigen und mit den Neigungen, die wir haben. Es gibt ganz, ganz, ganz viele tolle Neigungsbögen. Zum Beispiel auch bei mir auf dem Instagram-Kanal, hast du es vielleicht gesehen, da gibt es so einen, ich habe den einfach auch verlinkt, ist ein ganz bekannter im Internet. Da kannst du eingeben quasi, was sind so deine Vorlieben? Und zwar nicht nur schlagen, nicht schlagen, treten, nicht treten, beißen, nicht treten. Nein, so einfach eher so dieses, worauf stehst du? Bist du eher dominant? Möchtest du gerne deinen Partner dabei zusehen? Möchtest du gerne diesmal? Und aus diesem Ganzen, was du da gefragt wirst, kriegst du eine Auflistung. Prozentual auch gut hergerichtet. Das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, okay, da verkaufe ich meine Mutter für, dass das 100% stimmt. Aber es ist viel, viel Wahres dran und zeigt dir schon mal wenigstens so die Peaks, die du hast. Die kleinen Neigungen, was weiß ich. Ja, ich möchte im Bett gar nicht die Kontrolle haben. Ja, ich möchte vielleicht ab und zu auch, dass er mir vielleicht auch mal beim Sex eine Backpfeife gibt. Oder im extremen Bereich, ey, ich stehe auch drauf, wenn er mich mal anspuckt beim Sex. Und ich bestehe auch irgendwie drauf, wenn er, keine Ahnung, mir dabei zuguckt, wenn ich mit anderen Sex habe. Oder. Da gibt es ja ganz viele Sachen, die du rausfindest, über dich zum Beispiel. Mhm. Und also nicht über dich, Silber, du weißt das schon.
Ja.
Aber, und ich finde, wir sollten uns alle viel mehr damit mal beschäftigen. Wir müssen nicht alles ausleben und wir müssen auch nicht alles gut finden. Aber ich finde, jeder, der ein Bedürfnis hat und irgendwie fühlt, hey, irgendwie macht mich das an, irgendwas ist da, guck da mal genau rein, weil irgendwann bricht so ein Punkt einfach mal auf und wird nicht nur so ein kleiner Peak, sondern so ein richtiges Thema für dich, wo du dann merkst, oh scheiße, irgendwie macht mich das so glücklich oder erfüllt mich das mit Stolz, wenn ich, keine Ahnung, mich vor ihm hinknien kann und keine Ahnung, was auch immer er mit mir dann macht. Oder ich finde es stolz, wenn er zum Beispiel zu mir kommt, mich anguckt und sagt, braves Mädchen, das hast du gut gemacht. Das ist alles unterbewusst, vielleicht auch manchmal von früher, Anerkennung, die man nicht bekommen hat, vielleicht auch irgendwie einen, man nennt das ja Daddy-Issues, dass man zum Beispiel auch die Gefühle hat irgendwie, ich hätte mal gerne so eine Bezugsperson gehabt, die richtig auch für mich da ist. So jemand, der vertrauenserweckend ist, der irgendwie auch respektvoll mit mir umgeht. Und auch, das sind alles Dinge, finde ich, wir sollten uns damit viel, viel mehr beschäftigen, als irgendwie nur so das Abtun. So, ja, Sex ist doch nicht so wichtig im Leben. Hey, natürlich, Sex rettet keine Menschenleben, ist richtig. Aber vielleicht rettet Sex deine Beziehung. Und vielleicht rettet Sex auch irgendwie dich selber davor, dich irgendwie minderwertig zu fühlen oder irgendwie anders, nur weil du auf etwas stehst, was dein Partner nicht möchte. Oder was andere Leute in deinem Umfeld vielleicht irgendwie verpönen, weil sie sagen, wer steht denn auf sowas? Dann stehst du da und dann sagst, ich. Und ich find's gut. In dem Moment, Silva, und ich will es kurz machen jetzt gerade, aber in dem Moment, als ich irgendwann dazu stand und gesagt hat, du hast es doch selber erlebt. In dem Moment, wo du selber dazu stehst, was du gut findest, sortiert sich das Leben von ganz alleine. Das heißt, die Leute, die das cool finden oder mit dir sind oder es genauso sehen, die bleiben bei dir und du ziehst diese Leute auch noch an. Das heißt, irgendwann wirst du nur noch umgeben sein von Leuten, die das auch gut finden. Und die, die das nicht gut finden und dein Menschsein davon abhängig machen, auf was du stehst, die brauchst du auch nicht in deinem Leben. Und ich finde das ganz wichtig, dass man da vielleicht irgendwie ab und zu auch sagt, ey, ich stehe dazu. Ich glaube, es ist viel, ja, ich will nicht sagen, dass es leichter ist, als ein Outing als bi- oder homosexuell zu sein. Aber ich glaube, es ist auch so ein Schritt, den man gehen muss, damit man irgendwie ein bisschen mehr sich selber irgendwie auch respektiert und irgendwie sich nicht versteckt fühlt. Und ja, und zu deiner Frage, ja, ich glaube, jeder sollte vielleicht mal irgendwie ausprobieren, was man denn eigentlich will.
Mhm. Ja, definitiv. Also finde ich ganz, ganz wichtig. Das sage ich ja auch meinen Klienten und Klientinnen. Probiert einiges aus, wobei die Frauen da eher im Hintertreffen sind, weil sie so ein hohes oder großes Schamgefühl haben. Ich kenne das ja selber. Ja. Aber um nochmal BDSM mit ins Spiel reinzubringen, es hat auch biologische Gründe bzw. körperliche Gründe, warum wir durch den Schmerz geil werden.
Erzähl.
Ja, der Schmerz triggert nämlich unser Gehirn. Das heißt, wenn du zum Beispiel geschlagen wirst, gibt dein Nerven, dein Knochenmark die Information hoch zu deinem Gehirn und meldet, da passiert was. Und komischerweise auf Schmerz reagieren die Lustzentren. Bei manchmal kommt die Erektion. und bei uns Frauen merkt man, dass wir feucht werden. Aber es gibt einen himmelweiten Unterschied bei uns Frauen. Bei Männern merkt man das eher, ob sie jetzt dadurch stimuliert werden. Frauen merken teilweise gar nicht, dass sie von Bildern stimuliert werden. Da gab es mal eine Forschungsreihe dazu. Frauen hat man Bilder gezeigt. Und die würden jetzt nicht sagen, ja, das hat mich geil gemacht. Aber man hat gesehen, an der Feuchtigkeit in der Vagina, das hat sie durchaus angemacht, angetriggert.
Das ist immer das Lustige. Ich ganz kurz mal so ein Beispiel aus meiner Erfahrung. Diese Situation, wenn du beispielsweise, also Männer sind sehr visuell. Männer brauchen das, Männer müssen gucken, Männer brauchen was zum... So, und wenn gerade in diesem, wenn du dich mit deiner Partnerin irgendwie darauf einigst, dass ihr doch eigentlich gerne parallel noch so eine Affäre miteinander hättet und euch gerne gegenseitig so triggert und anmachen wollt, habe ich festgestellt, dass es Frauen gibt, die dann sowas sagen, so, nee, ich brauche keine Fotos, nee, ich will auch keine Videos sehen, ich mache die Augen zu und dann stelle ich mir das vor und ich denke mir so, als jeder Mann würde dann da sitzen und sagen so, wenn ich die Augen zumache, sehe ich nichts, da tut sich dann auch wenig und es ist aber so, ich rate jedem, auch jeder Frau in diesem Fall auch, ey, guckt euch bitte Pornos. Bitte guckt euch Pornos an. Diese Industrie muss nicht gerettet werden, aber ich finde einfach, es ist wichtig, dass man weiß, worüber man spricht, wenn man über Wünsche und Vorlieben redet. Ich nutze das zum Beispiel sehr, dieses visuelle Instrument, wenn man zum Beispiel, also wenn ich zum Beispiel eine Klientin habe, die mich für eine Session bucht, oder mich für eine Ausbildung als Sub buchen möchte. Oder. Gibt es nicht nur diese Fragebögen, wo dann halt reingeschrieben werden kann, ja, ich stehe auf Fesseln, ich stehe nicht auf Fesseln. Wenn wir über Fesseln zum Beispiel reden oder irgendetwas anderes, sollten doch beide das gleiche Bild vor Augen haben. Das heißt, ich nutze dann in einem 1:1-Chat, nutze ich GIFs, die ich mir rausgesucht habe. Animierte, also kleine, kurz, 3-Sekunden-Schnipsel, Videos, die es einfach online auch überall zu finden gibt. Von Situationen, wie ich sie machen würde und wie man es vielleicht auch noch machen kann im ja, Low-Level-Sektor. Und dann bekommt diese Dame dann natürlich von mir einige zu diesen ganzen Punkten wie Fesseln, Schmerzen, Degraded, also Erniedrigung, gibt es ja auch welche, die das mögen und darauf stehen, gibt es dann verschiedene Punkte. Und ich schicke denen dann Videos, beziehungsweise diese kurzen GIFs, und dann sehen wir beide dasselbe. Das heißt also, für den einen ist dann nicht einfach nur Fesseln so und für mich ist Fesseln hier so oder so, sondern sie sieht an diesem Video, was ich meine, wenn ich sage, hey, ist Fesseln, würdest du dich in dieser Position sehen, in dieser Situation, oder ist das für dich schon zu krass? Und so finde ich, ist es auch sehr, sehr gut rauszufinden mal, welche Bedürfnisse mögen wir eigentlich, welche mag mein Partner und ich gleichzeitig. Das heißt also, schaut euch auch mal Sachen zusammen an, findet auch mal Gemeinsamkeiten dann, okay, ist das eine Situation, in der du dich siehst mit mir oder eher weniger? Mhm. Und weil das ist immer sehr, sehr schwer, wenn einer zum Beispiel sagt, so, ich habe so Bock, heute mal so richtig harten Sex zu haben. Und für den einen ist es einfach nur stumpf eine Minute Duracell-Hasen rammeln und für den anderen ist es aber irgendwie Haare ziehen, Arsch versohlen, gegen die Wand drücken, was auch immer. Und da muss man schon irgendwie auch gucken, dass man da von beiden Seiten auch weiß, erfülle ich das? Kann ich das erfüllen? Oder habe ich mir da zu viel vorgenommen? Habe ich vielleicht einfach die Erwartung vielleicht von meiner Partnerin einfach gar nicht getroffen? Weil, also ich habe mich richtig verausgabt. Gut, dass sie jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit die Einkaufsliste durchgegangen ist im Kopf und er sich da richtig abgerackert hat auf ihr und für ihn war es harter Sex und für sie war es einfach nur 2 Minuten da einen Seestern machen. Das ist manchmal nicht, das sprechen wir nicht dieselbe Sprache. Also seid auch visuell, auch Frauen. Ich meine, ich finde, es ist super, dass du das gesagt hast, wirklich einfach.
Ja. Ja, also ich kann auch sagen, Pornos können da sehr fantasieanregend sein. Ja. Aber ich bin natürlich dagegen, dass man es zu oft nimmt, hernimmt. Also,
das ist richtig, ja. Also gut, es sollte jetzt nicht zum Einschlafen dienen immer, aber wenigstens, dass man sich irgendwo auch inspiriert. Ich finde das ja wichtig. Weil ja. Ich finde, es ist viel, viel geiler, und das hast du ja auch gerade schon gesagt, schön gesagt vor allen Dingen auch, dass man das nicht zu häufig macht. Es ist viel, viel schöner einfach, seinen Partner dafür zu nutzen, zur Stimulation. Und irgendwie auch darauf einzugehen und irgendwie auch vielleicht sich nicht mehr zu schämen. Wir sind sowieso heute alle in so einem Zeitalter, wo es auf der einen Seite total verpönt ist. Nein, dann hat er ein Nacktbild von mir oder ein Video von mir. Ja, ist so. Im besten Fall hast du aber das Gleiche auch von ihm. Also von da an, ey, so what? Ich meine, wer danach das Arschloch ist und wer den irgendwie den anderen in eine Pfanne hauen will, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und ich denke mal, da kann man sich auch ganz anders irgendwie auseinander dividieren. Aber ich denke dennoch, dass man sich nicht zu schade sein sollte, seinem Partner irgendwie die Möglichkeit zu geben, lieber an dich zu denken, statt an jemand anders, der vielleicht im selben Moment auch was geschickt hat. Wir wissen alle, was in anderen WhatsApp-Nachrichten abgeht. Und manchmal sind es nicht unsere Partner. Und manchmal sind sie auch ungewollt.
Ja. Und ich muss dazu auch noch sagen, warum haben wir immer dieses Shaming, was dann uns Frauen betrifft, wenn wir solche Bilder verschicken? Eigentlich sollte sich dieser Kasper, der sollte sich schämen, sowas öffentlich zu machen.
Absolut.
Also das ist respektlos, niveaulos, unterste Schublade, sowas macht man nicht. Und und deswegen sollte man sich wirklich überlegen, wem schickt man das? Aber dieses Shaming, das gilt ihm. Ja. Fertig. Wenn jemand was öffentlich macht.
Silva, du hast doch auch männliche Zuhörer.
Ja, sogar viele.
So, und ich möchte gerne auch mal an die männlichen Zuhörer, vielleicht auch mal den inneren Gentleman vielleicht auch mal appellieren und vielleicht sagen, Leute, wenn ihr so etwas bekommt von einer Frau, fühlt euch doch fucking verdammt nochmal geehrt, dass ihr das bekommt. So, viele Frauen schämen sich dafür nämlich, etwas in die Welt rauszuschicken und finden das irgendwie, die haben Angst davor. Wenn ihr das bekommt, dann gönnt doch nicht anderen einfach so, nur weil ihr euch getrennt habt oder einen Hass darauf habt, wie die Beziehung gelaufen ist, dann gönnt doch anderen Männern nicht diesen Genuss, das, was ihr euch hart erarbeitet habt, so ein Bild oder so ein Video oder irgendwas von eurer Dame zu bekommen, dass ihr das irgendwem anders schickt oder ins Netz stellt. Unter uns. Wenn ich irgendwann mal von irgendeiner Ex-Freundin oder so, die vielleicht irgendwie die Vermutung habe, sie hätte irgendwelche Bilder oder Videos von mir ins Netz gestellt, und irgendwer da draußen würde meinen Johannes da draußen irgendwo im Netz finden als Bild, da würde ich persönlich vorbeifahren, bei dem an der Haustür klingeln und dem noch 50 Euro geben wegen Fanliebe, dass er mich erkannt hat. Denn es gibt da draußen Tonnen, Megatonnen von Pornos und von Bildern und alles Mögliche. Leute, ihr glaubt doch wohl nicht, dass jemand das sehen will, wenn er irgendwie das Model und den und den und den und den Schauspieler auch geleakt irgendwo im Netz findet. Also ich glaube, wir machen uns da alle zu viel Sorgen, dass unsere kleine Bubble, in der wir leben, dass da irgendwer uns mal nackt gesehen haben könnte. Ich sage ganz ehrlich, natürlich für manche in irgendwelchen großen Ämtern, in irgendwelchen hohen Positionen, in Jobs ist es vielleicht manchmal nicht schön, aber da weißt du auch, wer das verbreitet, ist dann auch ein Kollegenschwein oder wo auch immer das herkommt. Letzten Endes sind wir alle genauso geboren. Mal länger, mal kürzer, mal größer, mal kleiner. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich finde das einfach schade, dass man sich aus Angst vor irgendwas anderem die Möglichkeit nimmt, eine tolle Beziehung mit einem Partner zu haben, weil man dem einfach sagt, nee, das schicke ich nicht, das ist irgendwie, nee. Kannst ja, wenn du dann wieder in 3 Wochen aus Hamburg kommst, kannst ja selber gucken. Oder die Augen zu machen. So, weißt du, das ist dann einfach nicht das Richtige. Und ich finde, da stehe ich einfach zu. Ich bin zwar nicht dafür, dass man Pornos ins Netz verbreitet, aber untereinander, finde ich, macht man so viele andere Schweinereien, dass man das vielleicht einfach auch nochmal unter dem Deckmantel des Beziehungs, gute Beziehungsthemen irgendwie mal packen könnte.
Okay, sehr gut. Ich danke dir für diesen wertvollen Tipp. Für alle anderen Tipps natürlich auch. Du hast es sehr, sehr gut rübergebracht, was ein Dom macht und was man beachten sollte. Ihr lieben Frauen, vor allem ihr, bitte seid nicht so naiv. Ich erinnere nochmal an das Thema am Anfang von diesem Podcast. Macht Videotelefonie, lasst euch nicht schlecht behandeln, immer respektvoll miteinander umgehen und das sollte einfach gegeben sein. Und genau, hast du noch ein
Abschluss? Ich habe noch eine Wortmeldung. Ja? Silva, was ich vorhin gar nicht gesagt habe oder vielleicht auch vergessen habe, die Mädels da draußen auch, die das machen, solche Dates haben, lasst euch immer covern bei ersten Dates. Also nicht nur beim ersten Kaffee trinken, sondern vielleicht auch, wenn ihr das erste Mal irgendwo hinfahrt zu einer Person oder jemanden besucht oder ein Hoteldate habt. Das ist nicht verwerflich, wenn eure beste Freundin Bescheid weiß oder euer bester Freund. Und das solltet ihr auch immer der Person, mit der ihr euch trefft, auch schon sagen. Ja. Das ist nicht künstlich Druck aufbauen, sondern einfach nur, dass die einfach wissen so, okay, ein bisschen Zutschen machen, ein bisschen ruhiger sein. Das ist halt wichtig und schämt euch da nicht für. Eure beste Freundin oder bester Freund darf gerne Bescheid wissen oder sowas.
Super wichtig. Und es hat mit Selbstbewusstsein und Selbstwert zu tun, meine Lieben. Ja. Nicht mit dem Thema, oh, du vertraust mir ja nicht. Das ist ein Quatsch.
Das ist absolut super, dass du das gesagt hast. Solche Aussagen kommen nämlich, ja.
Ja, habe ich auch schon gehört. Aber ich bin dann halt so selbstbewusst und sage, du kannst der nächste Axtmörder sein und das weiß ich ja nicht. Also nicht, dass ich sowas getan hätte oder jemals tun würde, zu jemand Fremden in die Wohnung oder sonst wohin fahren, habe ich noch nie gemacht, oder? Ich glaube nicht, nein, aber...
Unter uns, ich glaube, jeder hat sowas schon mal gemacht. Jeder ist auch vielleicht auch schon einmal in seinem Leben nach einem ersten Date vielleicht auch mal irgendwie, gab es einen Kuss oder man ist vielleicht sogar nach einer Disco hat man jemanden mitgenommen. Ich vielleicht auch noch nicht, aber es gibt Menschen und jeder hat diese Erfahrung oder viele haben Erfahrungen in diesem Bereich mal gemacht. Aber das geht nicht immer gut. Und wie wir vielleicht auch jedes Mal irgendwo in den Nachrichten sehen, wenn wir das selber nicht vorleben und nach außen geben, dann machen Menschen, die jünger sind als wir, die unerfahrener sind, die vielleicht einfach auch erst 16, 17 oder 18 sind, machen dann den Fehler und denken, das würde immer gut gehen. Und wir sehen es immer wieder, egal wo, Menschen verschwinden, Mädchen sind nicht mehr aufzufinden, werden totgefunden und. Ich will das keine Panik machen. Ich finde es einfach nur ganz wichtig, dass wir einfach auch mal alle wieder ein bisschen verantwortungsbewusster mit diesen ganzen Sachen umgehen und nicht einfach so Larifari sagen, komm, wir können jetzt heute mitmachen, mit wem wir wollen. Und nein, da gehört es einfach dazu. Weil es gibt genauso viele Leute, die, ich sage jetzt mal, die auf der Suche sind nach einem Partner, gibt es aber genauso viele schlechte Menschen, die nicht auf der Suche sind nach einem Partner, sondern einfach vielleicht nicht wissen, ja, wie sie so ein Date am besten zu Ende bringen und sind dann sauer und fühlen sich abgewiesen. Also es gibt mehr Psychos draußen, als wir manchmal denken. Und oftmals sind es die, von denen wir es nicht erwarten. Und ich wünsche euch allen einfach daraus, dass ihr solche Erfahrungen nicht macht. So.
Sehr gut. Und mit diesem Abschlusswort möchte ich gerne schließen. Wir haben wirklich ein tolles Gespräch gehabt, auch sehr tiefgründig und allgemein geltend auch für Partnerschaften, Beziehungen. Findet eure Bedürfnisse raus, kommuniziert sie und schaut, wo man vielleicht die Grenzen doch ein bisschen ausdehnen kann und wo nicht. Genau, wo man dich kontaktieren kann, Mr. Black Wings, das werde ich hier unter diesem Podcast auf jeden Fall schreiben. Und dann könnt ihr alles Weitere Mr. Blackwings fragen.
Sehr, sehr gerne. Umgekehrt natürlich auch, wenn Damen und Herren, die dich jetzt noch nicht kennen, und ich werde das ja auch nochmal irgendwie nochmal ein bisschen publizieren, die sollten sich dann auch bitte direkt an dich wenden. Ich finde das einfach ganz wichtig. Und ich finde es mega, mega schön. Ich danke dir, dass ich bei dir sein durfte in deinem Podcast. Und ich danke dir auch, dass du mir die Chance gegeben hast, auch so ein bisschen langatmiger zu erzählen. Es gibt für mich nichts Schlimmeres, als ohne Punkt und Komma zu reden und dann in so ein nettes, geduldiges Gesicht zu blicken. Und ich denke so, scheiße, du redest echt viel. Es tut mir leid. Ich wünsche dir wirklich alles, alles Gute, liebe Silva. Du machst eine ganz, ganz tolle aufklärende Arbeit und auch das, was du mit deinen Hypnosen machst, mit deinen therapeutischen Sitzungen, mit all diesen Sachen. Und ich finde es einfach unglaublich toll, dass wir uns da bei TikTok begegnet sind. War ein kurzer, knapper Abend da mit einem kurzen Gespräch, als wir zusammen dort waren, aber hat mich auch sehr bereichert, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön. Wundervolle Worte. Ich danke dir recht herzlich und verabschiede mich an dieser Stelle. Wirklich ein sehr interessanter Podcast, eine sehr interessante Folge. Und wir freuen uns auf deinen Kommentar. Mach's gut. Bis bald. Deine Orgasmusflüsterin und Mr. Blackwings.
Yeah.
Ciao.